die letzten Wochen viel überlegt, was soll man so beim ersten Gottesdienst sagen. Und dann wurde ja alles ein bisschen verändert, ne? Eröffnungsgottesdienst ein bisschen verschoben. Aber da ist ein Text in der Schrift, der mir immer wieder schon total auf dem Herzen lag und einfach heute der perfekte Tag dafür ist, dort zu starten. Aber ich möchte erstmal anfangen, einfach die Frage zu stellen, was macht eigentlich eine gute Gemeinde aus? Ja, wenn wir über Gemeinde nachdenken, was sollten die wichtigsten Dinge sein, die einfach stimmen müssen? Ja, die anwesend sein sollten? Welche die ersten 5 Plätze der Prioritätenliste, wenn man so über die Gemeinde nachdenkt, einnehmen sollten? Welche? Welche sind das? Wenn wir hier über die Eckstein-Gemeinde nachdenken, was sollte unbedingt jeden Sonntag passieren? Vielleicht nicht jeden Sonntag, dass wir den Hintergrund haben, aber was sollte jeden Sonntag passieren? Was sollte Teil unserer Zusammenkünfte am Sonntag sein? Wenn man so in die Gemeindewelt schaut und sich ein bisschen online bewegt und bei Google schaut, findet man eine ganze Menge an Antworten und Meinungen, was Teil der Gemeinde sein sollte. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Wie groß ist die Gemeinde? Ja? Größe ist ja immer eigentlich ein Teil von Erfolg. Deswegen wollen wir zur größten Gemeinde gehen. Ja? Oder wie weit ist die Gemeinde weg? Also wenn sie länger als 15 Minuten weg ist, ist sie schon mal von der Liste weg. Ja? Oder welche Musik wird da gespielt? Hoffentlich gibt es dort ein Schlagzeug. Ja? Oder andere würden sagen, hoffentlich gibt es dort kein Schlagzeug. Ja? Ist die Frage, wie oft feiern Sie Abendmahl? Ich will unbedingt jeden Sonntag und unter der Woche Abendmahl haben, ansonsten komme ich nicht. Was macht die Kinderstunde? Ja? Ich hoffe, die sind besonders hip und haben viel Spaß da. Darf mein Kind auch trotz Kinderstunde mit in den Gottesdienst hinein? Weil ich möchte es immer bei mir haben. Ist mir besonders wichtig. Gibt es eine feste Mitgliedschaft? Ich bin nicht so für Bindung. Ich mag das ein bisschen lockerer. Ja? Und wird das Wort verkündigt? Ich mag es besonders zeitnah und anwendend. Und dann noch, ich will Programme unter der Woche und auch Action. Ja? Was sind so eure Gedanken für Gemeinde? Was sollte Teil der Gemeinde sein? Was sind eure Vorlieben? Am meisten denkt man auch immer so, man will sich seine Gemeinde zurechtbacken. Ja? So Teppich, Gardinen, alles muss stimmen. Aber was sind die Dinge, die Bibel uns sagt, die Teil einer Gemeinde sein sollten, ja sein müssen, damit es eine gute Gemeinde ist? Warum bist du hier heute Abend und warum solltest du die Eckstein-Gemeinde weiterempfehlen? Weil das Teile unserer Gemeinde sein sollen, die wir uns heute Abend anschauen, die unbedingt Priorität sein sollen. Es ist so wichtig, dass wir eine biblische Vorstellung haben, was die örtliche Gemeinde sein sollte. Damit wir wirklich verstehen, was am Sonntag im Zentrum sein sollte. Warum wir am Sonntag zusammenkommen. Die wirklichen Merkmale der Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte, gleich am Anfang der Gemeinde, der Entstehung der Gemeinde, in Kapitel 2, lass uns mal dahin gehen, finden wir gleich, was die Gemeinde ausmachen sollte. Es ist ein so spannender Text, wenn wir in Kapitel 2 die Verse 37 bis 47 gehen. Da sehen wir die Entstehung der Gemeinde und wie Petrus diese hingegebene, leidenschaftliche Predigt darbrachte. Und er sagt, Lukas, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, die Wahrheit der Predigt durch Petrus. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und mit Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist ein so spannender Text, wie wir die Entstehung der Gemeinde sehen. Und hier in Apostelgeschichte 2, die Verse 42 besonders, sehen wir den fünffachen Herzschlag der ersten Gemeinde, den wir betrachten wollen, der auch für uns heutzutage noch so wichtig ist. Und die Jerusalemer Gemeinde am Anfang tat es nicht nur ab und zu, was wir hier in Vers 42 besonders sehen, sondern sie taten es beständig, mit ganzer Hingabe, von Anfang an, nicht als Programm, was runtergerattert wurde, sondern sie waren voll dabei und gaben ihr ganzes Herz der Gemeinde. Und das sollten auch wir heute tun. Das sollte der Herzschlag einer jeden Gemeinde heutzutage sein. Und lass uns mal diesen ersten Herzschlag hier angucken in Vers 42. Und man würde ziemlich schnell weiterspringen und sagen, es ist die Lehre der Apostel. Aber ein ganz anderer Aspekt ist hier, kommt hier zuerst. Und da lesen wir, und sie blieben beständig. Jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, wer ist diese sie? Und sie waren natürlich die 3000 Seelen, die davor hinzugefügt wurden durch die Predigt von Petrus. Und dann wissen wir, dass im oberen Saal schon, als der Heilige Geist kam, schon 120 dabei waren. Und dann können wir mit Staunen feststellen, dass es 3120 Seelen waren, die die erste Gemeinde ausgemacht haben. Ja, fühlen wir uns ein bisschen klein jetzt hier mit unseren 30, 35 Leuten. Es waren über 3000, war die erste Gemeinde. Ja, das ist so diese Mega-Church in Deutschland. Ja, haben wir ja vielleicht ein, zwei. Und man würde heutzutage sagen, was für eine Evangelisation. Ja, heute ist man immer so, dass man nach Zahlen geht und man sagt gerne mal, ja, letztes Jahr haben sich bei uns 250 Leute bekehrt. Die Frage ist, wie viele Leute waren es wirklich? Hier sagt das Wort Gottes, dass sich wirklich 3000 Leute bekehrt haben. Nicht nur scheinbekehrt und später waren die Hälfte nicht mehr dabei und dann hat man nochmal 10 Jahre geguckt, dann waren es nur noch 12. Hier waren es 3000 Gläubige auf einen Schlag, die ihr Leben dem Herrn gegeben haben. Und das ist der erste Herzschlag der Gemeinde, was so wichtig ist für uns zu sehen. Gemeinde ist für Gläubige. Für Wiedergeborene, für wahre Christen. Und das macht der Anfang gleich deutlich, wenn wir sehen, sie blieben beständig. Wahre Christen bleiben beständig in der Lehre, bleiben beständig in der Gemeinde, suchen beständig die Gemeinschaft. Wahre Christen suchen nach dem Herrn, verlangen danach, bei ihm zu sein. Es war das Verlangen von jedem Gläubigen, die Gemeinschaft zu suchen. Johannes 8,30 sagt es ähnlich. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Beständigkeit ist ein Zeichen von uns, dass wir wahrhaftig Christen sind. Und das soll in unserer Gemeinde auch so sein. Das soll unsere Gemeinde ausmachen, eine Gemeinde von Gläubigen. Jetzt kann man im gleichen Atemzug hier sagen, okay, aber was ist denn mit denen, die Christus noch nicht kennen? Ja, sehen wir, am Anfang haben wir das Begrüßungsteam um Arthur, das davor aufpasst, dass möglichst kein Ungläubiger reinkommt. Nein, natürlich nicht. Wir heißen Ungläubige willkommen. Wir sind herzlich in der Eckstein-Gemeinde. Wir heißen alle willkommen, die den Herrn suchen. Und wir heißen sie zum Herrn Jesus Christus willkommen, dass sie Jesus kennenlernen als ihren Herrn und Retter. Und wir zeigen ihnen an uns die Liebe Jesu. Aber der Gottesdienst am Sonntag ist für Gläubige, wo wir zusammen als wiedergeborene Christen mit dem Heiligen Geist Jesus Christus anbeten. Dass die, die leiten, gläubig sind. Dass die, die dienen, gläubig sind. Und dass die, die predigen, gläubig sind. Das liegt ganz in der Verantwortung der Gläubigen. Warum? Weil nur wir Gläubige befähigt sind durch den Heiligen Geist, Gott zu verherrlichen, ohne Heiligen Geist, der uns berufen hat, auserwählt hat, der in uns bewirkt, dass wir Gott gefallen, ohne den Geist können wir Gott nicht gefallen. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, dass der erste Herzschlag der Gemeinde, der ersten Gemeinde war, es war eine Gemeinde für Gläubige. Und der zweite Herzschlag, der dann daraus folgt, war, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und Leute, das ist so wichtig zu verstehen und das ist so gut für uns, weil ich immer wieder, wenn man mit Bibelschülern redet, ja, auch dieses Wochenende bei der EBTC mit den neuen Leuten oder mit Junggläubigen, und man hört immer wieder die Frage, was muss ich tun als Christ, ja? Und selbst nach über 2000 Jahren ist die Antwort, lies die Bibel, ja? Und man denkt immer, irgendwann in 2100 oder 50 und so weiter kommt dann die neue Formel fürs Christentum. Dann ist es XY. Nein. Der Herzschlag der Gemeinde, der wichtigste Herzschlag der Gemeinde ist das Wort Gottes. Ist die Lehre. Paulus sagt es so klar in 2. Timotheus 4,2. Da sagt er, verkündige das Wort, predige das Wort. Tritt dafür ein. Es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Es ist das Wort Gottes. Es ist die Lehre. Und es ist so interessant, dass Lukas hier sagt in der Apostelgeschichte, die Lehre der Apostel, nicht allein die Verkündigung. Und das ist auch so spannend, weil es ging nicht nur darum, dass das Wort verkündigt wurde, egal ob es jemand gehört hat, sondern die Lehre, das Wort Didasko, spricht von einer ganz gezielten Zurüstung, dass das Gelehrte auch wirklich angenommen wurde und umgesetzt wurde. Es war also, die Gemeinde am Anfang hat ganz klar gezielt darauf Acht gegeben, dass das, was verkündigt wurde, auch wirklich verstanden wurde. Und stellt euch mal vor, ja, wie der Dienst explodiert ist. Ja, 3000, ja, für die auf einmal Lehre da sein musste, ja, damit es der ganz hinten noch hört, und dann in kleinen Gruppen aufgeteilt. Die 12 Apostel oder dann hatten genug zu tun mit ihren Helfern. Aber damit war die Gemeinde so schön treu am Anfang. Erinnert euch an Matthäus 28, die letzten Worte vom Herrn. 18:20, was sagt er da? Und er geht hin, zu dem, Jesus trat herzu, redete mit seinen Jüngern und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann kommt's. Und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie. Und wir können sehen hier in Apostelgeschichte 2, die Jünger waren treu. Sie lehrten. Sie jüngerten. Sie nahmen sich der Leute an und haben es umgesetzt. Und die Frage mal an euch, damit wir es ein bisschen interaktiver machen. Warum ist Gottes Wort so wichtig? Warum reden wir seit der Entstehung der Gemeinde bis heute nur von dem Wort Gottes? Warum? Warum geht es um die Lehre? Oder sollte es in der Gemeinde als der zentrale Herzschlag um das Wort Gottes gehen? Was denkt ihr? Warum? Warum ist es immer noch so? Ich weiß, es ist spät, zweite Predigt. Ja. Warum? Okay. Andere Gedanken. Warum? Warum ist das Wort Gottes so wichtig?
Nur das kann wahre Veränderung für uns.
Ja, sehr gut.
Weil Gott selbst spricht.
Ja.
Ja. Man lebt nicht von Brot, auch von dem Wort von Gott.
Ja, genau. Ja, mir wurde so deutlich in der letzten Zeit auch, einfach die Frage zu stellen, was haben wir eigentlich zu bringen als Christen? Was haben wir eigentlich anderes zu bringen als das Wort Gottes? Was ist es, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen? Warum sollten wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn es nicht ums Wort Gottes geht? Ich meine, wir haben nichts anderes, oder? Wenn es nicht das Wort Gottes ist, dann würden wir nur zusammen singen. Selbst die Lieder sind ja gesungenes Wort Gottes. Was wir sprechen im Gebet, ist Wahrheiten aus dem Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes nicht da wäre, wäre die Gemeinde nutzlos. Und wir sehen es viel zu oft heutzutage, dass das Wort Gottes nicht mehr im Zentrum steht. Ja, das Wort Gottes gibt uns alle Ausrichtung, alle Grundlage dafür, warum wir Gott anbeten sollen. Und deswegen muss das Wort Gottes zentral sein, weil es uns alle Ausrichtung gibt. Und Paulus macht das in 2. Timotheus, was wir eben schon gelesen haben, in den nächsten Versen so klar, wenn er in 3 und 4 sagt, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich der Legenden zuwenden. Wir sind in dieser Zeit, wo man sagt, okay, Predigt ist okay, bitte nimm nicht mehr die Bibel nach vorne, dieses schwarze Heft, ja, das verstaubte, ja, und wenn, dann bitte 15 Minuten, ja, unser Worship muss eine Stunde sein und dann muss er besonders rocken mit 28 Wiederholungen. So interessant, wenn man sich das Ende des Alten Testaments anguckt mit den Propheten. Was war einer der ausschlaggebenden Punkte für den Niedergang Israels? Wo man in Amos und Maleachi liest, dass Gott sogar gesagt hat, mach die Toren zu. Weil sie was getan haben? Sie haben Gott angebetet, nicht mehr mit dem Wort Gottes. Nicht mehr mit seiner Wahrheit. Nicht mehr mit seinen Bestimmungen, wie er es wollte. Deswegen, wenn wir zusammenkommen in der Gemeinde Gottes, soll das Wort Gottes unsere Grundlage sein, damit wir verstehen, wie wir Gott anzubeten haben. Und dadurch ist es einfach so zentral. Und genauso in unserem eigenen Leben. Leute, wenn wir miteinander reden, was haben wir einander zu bringen als das Wort Gottes? Gottes Wahrheiten. Wenn wir miteinander reden, wir können so, ich meine, wie in Seelsorge, ja, das habe ich unseren Seelsorgern gesagt im EBTC-Unterricht, wir können so kuschelig, nett miteinander reden und es klingt so toll und man fühlt sich danach so erbaut. Und es kann sein, aber lass das Wort Gottes sprechen. Hebräer 4,12 sagt es so klar, nur ein Wort in der ganzen Weltgeschichte der Menschheit hat den Anspruch, lebendig und wirksam zu sein, und das ist das Wort Gottes. Nicht meins, nicht von Thomas, von Christian, auch wenn es tolle Gedanken sind, aber es ist die Wahrheit vom Wort Gottes. Wir sollen Aussprüche Gottes aus uns rauskommen lassen, tagtäglich. Und deswegen war dieser Herzschlag der Gemeinde, der zweite, die Lehre der Apostel, die Lehre des Wortes Gottes, so entscheidend. Der dritte Herzschlag, den wir sehen in Apostelgeschichte 2, war die Gemeinschaft. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und dann sehen wir auch in Kapitel 4, die Menge war ein Herz und eine Seele. So schön zu sehen. Ja, 3000 Leute kommen zum Glauben und sie sind ein Herz und eine Seele. Ja, Händchen gehalten und waren einfach zusammen. Das ist einfach so schön zu sehen. Und wenn ihr mal rumhergereist seid in der Welt und mit anderen Christen Kontakt hattet, das ist gelebter Christentum. Man ist ein Herz und eine Seele, man kennt sich nicht. Hier ist mein Haus, wir warten auch bei uns dieses Wochenende 6 Leute, ist herrlich. Von überall her Gemeinschaft zu haben. Die erste Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Sie halfen einander. Das griechische Wort Koinonia, Gemeinschaft, drückt aus, dass man ein gleiches Ziel hat als Partner. Das ist ganz interessant. Man ist so eng verbunden auf einmal, dass man als Partner des Evangeliums ein einziges Ziel hat. Und das zusammen verfolgt. Und das Ziel, wie wir es schon in der Kinderstunde kennengelernt haben, ist Jesus. Das eine Ziel mit unterschiedlichen Personen, unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Gaben, Größen, Augenfarben und so weiter. Ein Prediger sagt es einmal, wir alle spielen verschiedene Töne am gleichen Klavier und zusammen mit der gleichen Ausrichtung entsteht durch ein wunderbares Lied, durch den Heiligen Geist zur Anbetung Gottes. Weil wir alle verschieden sind, aber zusammen ist es das Stück, was dem Herrn wohlgefällt. Das ist so ein wichtiger Herzschlag der Gemeinde, ist Gemeinschaft. Ein Vorrecht, was wir genießen können, was wir manchmal gar nicht richtig verstehen. Wie wichtig es ist, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir Jüngerschaft leben und Seelsorge haben. Alles diese Aspekte der Gemeinschaft. 1. Korinther 1,9 sagt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wir wurden Teilhaber an der Gnade Gottes und deswegen dürfen wir Teilhaber an der gegenseitigen Gemeinschaft sein, im Miteinander. Das bedeutet das geistliche und menschliche Ergehen des anderen nicht als gleichgültig anzusehen, sondern als wichtig. Den eigenen Leben übergeordnet. Und das zeigt sich besonders im Neuen Testament, diese Einmütigkeit, auf die immer wieder hingewiesen wird, wo Paulus auch im Philipperbrief immer wieder darauf hinweist, dass wir die Einheit bewahren sollen. Und deswegen müssen wir Sonntag in die Gemeinde kommen. Deswegen müssen wir unter der Woche einen Hauskreis haben. Brauchen wir unsere Ladies-Frühstücke, oder? Alles Mögliche. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen es miteinander. Und wir werden auch so klar in Hebräer 10, 25 gewarnt, indem wir unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wir brauchen Gemeinschaft in unserer verrückten Zeit. Und es ist so schön zu sehen, dass diese Gemeinschaft hier in der Apostelgeschichte, auch wenn wir es weitersehen, so facettenreich war. Ja? Wenn wir in Apostelgeschichte 6 dann später sehen, ich will nicht so weit darauf eingehen, als die Witwen der Hellenisten vergessen wurden bei der Versorgung. Gemeinschaft beinhaltet so viele auch die alltäglichen kleinen Dinge, die wir genießen dürfen als Christen, die oft zu verschiedenen artigen Spannungen führen können, ja, in der Gemeinschaft. Wir wissen es, wenn wir zusammenkommen. Und worüber man sich alles nicht in der Gemeinde ärgern kann, oder? In der Gemeinschaft, die doch so ist. Die Farbe der Jalousien, der vom Teppich, der Kerzenduft, ja? Keine Papiertücher in der Toilette oder kein Klopapier mehr da, ja? Wer hat den Kaffee gekocht? Ja, ist eine der Fragen, die man meistens hört, ja? Hat es um Abendessen gekümmert? Oder wo ist das Reinigungsteam? Gemeinschaft in der Gemeinde machen so viele Bereiche aus. Und es ist so schön zu sehen, wie wir es auch in Epheser 4 gesehen haben, die alle sind wichtig. Das ist nicht nur diese eine Person, die vorne steht und redet, sondern jeder bringt seinen Teil in die Gemeinde mit seinen Gaben, dass wir alle Teilhaber dieser Gemeinschaft sind, in die uns der Herr hinein errettet hat, hinein erwählt. Und die Apostel damals hatten auch nicht jetzt theologisch studiert und geprüft, wie können wir den Witwen jetzt helfen. Nein, sie haben ganz praktische Dinge getan. Sie haben Struktur geschaffen, sie haben organisiert, sie haben Menschen ausgewählt als Diakone, um zu helfen. Die gleiche Struktur und Organisation brauchen wir auch heute, die Leitung, nach 2000 Jahren, um einen Organismus zu haben, eine Gemeinde, eine örtliche Gemeinde, die funktioniert, wo Gemeinschaft gelebt wird, wo Menschen nicht übersehen werden, sondern geliebt werden im höchsten Maße, weil wir Christen sind und das gleiche Ziel haben. Und dann kommen wir zum vierten Herzschlag der Gemeinde, wie wir es hier gesehen haben, in Apostelgeschichte 2, 42, das Abendmahl. Und sie blieben beständig im Brotbrechen. Mit dem Abendmahl waren die Gläubigen dem Auftrag unseres Herrn gehorsam gefolgt, indem sie sein Opfer nicht vergessen haben. Das war ein Ausdruck des Herrn, ihrer ersten Liebe zu Christus. Das Abendmahl führte die Gemeinde immer wieder zu den Ursprüngen zurück, warum sie zusammenkamen, nämlich wegen dem vollkommenen Opfer Jesu Christi. Und wir kennen die Stelle in 1. Korinther 11 so gut, wo Paulus sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, in Vers 23 und folgende, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und es dankte, es brach und sprach, nehmt es. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist das neue Bund in mein Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und so weiter. Und die Frage ist, warum ist das Abendmahl heutzutage noch so wichtig? Egal ob am ersten Sonntag, am zweiten, jeden Sonntag. Warum feiern wir das Abendmahl? Und so gut, ich habe Psalm 103, Vers 2 aufgeschlagen. Da steht so, lobe den Herrn, meine Seele. Und was? Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum sagt es der Psalmist damals schon, ja? Und heute in unserer Zeit, wo wir iPads immer Nachrichten kriegen, überall E-Mails, Nachrichten. Wir sind so vergesslich. Mann, wie einfach vergessen wir, auch wenn wir vielleicht das Abendmahl nehmen, was der Herr gemacht hat. Das heißt nicht, dass wir jedes Mal auf allen Vieren runtergefallen müssen, aber wie wichtig das Abendmahl für uns ist, dass wir zusammenkommen als wiedergeborene Gläubige, um den Herrn zu preisen, wie er Blut vergossen hat, wie er ganz gelitten hat für uns. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt der Herr. Erinnert euch. Das ist, was wir im Alten Testament schon immer wieder an Israel sagte. Denkt daran. Habt ihr vergessen, wie es in Ägypten war? Wie wir uns auch erinnern im Abendmahl und sagen können, Schaut euer voriges Leben an ohne Christus. Und jetzt kommt ihr zusammen, um ihn zu gedenken, um ihn anzubeten, um ihn hochzuhalten. Und der letzte Herzschlag, den wir von der ersten Gemeinde hier sehen, wir haben gesehen, dass einer der Herzschläge ist, dass wir Heilige sind, dass wir Gläubige sind, dass wir die Lehre hochhalten sollen in der Gemeinde, dass wir Gemeinschaft leben sollen, dass wir das Abendmahl zusammen einnehmen sollen und dem Herrn gedenken. Und das Letzte, was wir sehen, ist der fünfte Herzschlag, das Gebetsleben. Und sie blieben in den Gebeten. Und wenn wir die Bibel oft lesen, auch die Apostelgeschichte, die Entstehung der Gemeinde, ist es so einfach zu überlesen, wie oft sie beteten. Aber wenn man die Apostelgeschichte mal liest, sehen wir, dass sie die ganze Zeit beteten. Die ganze Zeit der ersten Gemeinde. Kann man sagen, ja, die waren neu, das waren 3000, die hatten keine Ahnung, die müssen besonders viel beten. Ja, wir sind ein bisschen fortgeschrittener, wir haben gute Lehre, ECG hat uns ausgesandt, alles super. Nein, wir brauchen das Gebet. Sie haben zu Pfingsten gebetet, sie haben danach gebetet. In Kapitel 12 finden wir das unablässige Gebet der Jerusalemer Gemeinde für Petrus. Ständig waren sie im Gebet. Es war fast so, als wenn Petrus, als er zu ihnen kam, er fand sie nur betend. Das hat sie ausgemacht. Und wir alle haben schon so viel über das Gebet gehört. Ich glaube, eine der wichtigsten Dinge beim Gebet ist immer, dass es uns zeigt, dass wir vollkommen abhängig sind zum Herrn. Das Gebet drückt die ganze Zeit aus, Herr, du alles, ich nichts. Mach du, weil ich kann nicht. Mach du, weil ich mach's nur kaputt. Und das gemeinsame Gebet schweißt zusammen. Einander Gebetsanliegen zu teilen, die Herzen der anderen zu hören. Das ist tiefe Verbundenheit, das ist Gemeinschaft. Sie beteten einmütig, heißt es in 4,24. In 4,32 lesen wir, dass die Gläubigen ein Herz und eine Seele waren und beteten. Wann immer die Gemeinde zusammenkam, es wurde gebetet. Es wurde Gott angebetet, es wurde Gott gepriesen, es wurde Gott verherrlicht. Es ging immer um das Gebet, Gott vor Gott zu treten, mit Gott in Kontakt zu sein, die Gemeinde und alle Geschehnisse der Gemeinde vor Gott zu bringen. Und warum ist es so zentral, dass wir beten als Gemeinde? Ja? Es ist manchmal so fast so auf der Checkliste, ah ja, denkt hin dran, wir müssen beten, damit wir ja, das erfüllt haben. Aber ich glaube, für uns auch als entstehende Gemeinde, lasst uns mehr beten. Und das wollen wir auch tun nach der Predigt. Weil wir auf Gott zeigen, weil wir sagen, Gott, mach du. Und wenn wir dann in 6 Monaten zusammenkommen und sehen, was Gott gemacht haben, dass wir nicht sagen, das war Christian Andresen, ja, oder das war der und der, sondern dass wir sagen, schau dir an, was Gott gemacht hat. Schau dir an, wie Gott Menschen verändert hat. Lasst uns beten, dass Gott Ehen heilt, dass Menschen verändert werden, dass er uns alle kräftigt, dass unsere Kinder bewahrt bleiben und zum Glauben kommen. Lass uns beten, dass die Leitung stark und in Einheit bleibt. Dass die Dienste in Anbetung und Hingabe verrichtet werden. Dass jeder seinen Platz hier in der Gemeinde einnimmt. Dass wir ein Zeugnis hier vor Ort sind. Ja, dass Gott in allem, was wir tun und was wir reden, verherrlicht wird. Dass er angebetet wird. Und das ist der fünffache Herzschlag der Gemeinde, der so schön ist hier in Apostelgeschichte 2. Und der auch heute für uns zählt. Und auch wenn man versucht, immer wieder noch hipper zu werden in unserer Zeit, damit man die Leute anspricht, das interessiert uns nicht. Wir wollen die Elemente der Schrift leben. Wir wollen diesen fünffachen Herzschlag der ersten Gemeinde ganz ausleben. Indem wir ein Ort sind, wo Heilige zusammenkommen, um Gott anzubeten. Wo die unverirrbare Schrift, das Wort Gottes, in Vollmacht verkündigt wird. Und die Grundlage ist für alles, was wir tun. Wo Gemeinschaft in Einheit, in Hingabe und Liebe praktiziert wird. Wo das Abendmahl gefeiert wird als Gedächtnis für unseren Herrn, der sich hingegeben hat. Und wo das Gebet mit im Zentrum aller Dienste und aller Zusammenkünfte steht, damit Gott am meisten verherrlicht wird. Lasst uns daran teilhaben, wie Gott hier an diesem Ort etwas schaffen möchte, wo wir als Werkzeuge mitwirken, als lebendige Steine ausgerichtet auf den einen Eckstein, den wir anbeten, an den wir glauben, durch den wir gestärkt sind, damit er am meisten angebetet wird. Amen. Amen. Gut, dann lass mich noch beten und dann singen wir noch ein Lied. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir so sehr danken für deine große Gnade. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und immer wieder ist es so einfach, dein Wort in den Händen zu halten, zu vergessen. Wenn wir dein Wort nicht hätten, hätten wir nichts, woran wir uns orientieren könnten. Vielleicht irgendwelche Eingebungen, die vermischt werden mit unserer Menschlichkeit. Aber dein Wort ist perfekt, gibt uns perfekte Anleitung. Und Herr, wir wollen als Eckstein-Gemeinde dich verherrlichen in allem, was wir tun, Herr. Danke, dass wir anhand schon der ersten Gemeinde sehen können, was wirklich wichtig ist. Schenke, dass diese Elemente, diese Merkmale uns ausmachen. Dass wir ein Ort sind, wo Gläubige gestärkt werden und Ungläubige angesprochen werden. Wo dein Wort immer im Zentrum ist und immer drauf ausgerichtet ist, alles, was wir tun. Dass wir eine Gemeinschaft praktizieren und nach außen hin strahlen lassen, die über die Grenzen geht und Menschen aufmerksam macht. Schenke, dass wir im Abendmahl nicht träge werden, sondern immer wieder in ganzer Anbetung vor dich treten und dich anbeten. Und dass wir beten, 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 Herr. Vor dich treten, vor deinen Thron, dass es unser Atmen ist. Dass du in allem verherrlicht wirst. Herr, danke für die Zeit zusammen. Wollen wir dich auch anbeten jetzt nochmal in Gesang und dann auch dich anbeten, wenn wir noch eine Gebetszeit haben, damit du verherrlicht wirst für diesen Start der Eckstein-Gemeinde. Zu deiner Ehre. Amen.